Mein Name ist Daniele Ganser. Herzlich willkommen zu meinem Podcast.
Liebe Community, herzlich willkommen hier zu einem weiteren Gespräch auf meinem Kanal. Ich begrüße heute zwei hochkarätige Gäste, die das erste Mal zusammen ein Interview geben. Und zwar zum einen die Politikwissenschaftlerin und Publizistin Dr. Ulrike Gero und zum anderen den Historiker und Friedensforscher Dr. Daniele Ganser. Schön, Sie hier auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen.
Ja, freue mich sehr. Vielen Dank für die liebe Einladung, Herr von Witzleben.
Ja, ich möchte mich mit Ihnen heute über politische No-Go-Areas unterhalten, die Sie beide immer wieder betreten und dafür medial massiv angegangen werden. Ich habe auch in der Vorbereitung dieses Interviews ist mir aufgefallen, dass Sie beide, Frau Gero und Herr Ganser, sehr viel gemeinsam haben. Sie haben Karriere in der Wissenschaft gemacht. Herr Ganser, Sie waren in Basel, Amsterdam und haben auch an der renommierten London School of Economics studiert. Sie waren daraufhin in der Wissenschaft tätig. Unter anderem hatten Sie Lehraufträge an der Universität Basel, an der ETH Zürich und zuletzt waren Sie auch an der Universität St. Gallen und Sie waren auch ein gern gesehener Gast in öffentlichen Talkshows im Fernsehen. Und Gleiches gilt für Sie, Frau Gero. Sie haben eine Vorzeigekarriere in verschiedenen Denkfabriken und der Wissenschaft gemacht. Sie waren beim German Marshall Fund, Sie haben das Berliner Büro des European Council on Foreign Relations geleitet, Sie waren Senior Partner bei der Open Society Initiative, Sie waren darüber hinaus 5 Jahre Professorin an der Universität Krems in Österreich und seit September 2021 sind Sie Professorin für Europapolitik an der Universität Bonn. Dort haben Sie derzeit ein schwebendes Verfahren. Darauf kommen wir auch gleich im Interview zu sprechen. Auch Sie waren, genau wie Herr Ganser, ein gern gesehener Gast. Sie waren in zahlreichen Talkshows eingeladen, zuletzt bei Markus Lanz letztes Jahr. Wir erinnern uns sicherlich. Sie haben aber auch mal Altbundespräsident Joachim Gauck bei seinem Staatsbesuch in Frankreich begleitet. Das heißt, Sie beide, Sie waren lange Zeit Teil des Systems. Und jetzt sind Sie, wenn man Ihren Namen bei Google eingibt, sind Sie fragwürdige Experten, Verschwörungsmystiker, Corona-Leugner und ein spannender Neologismus, Verschwörungsunternehmer. Also all die Begriffe, die purzeln einem entgegen, wenn man ihre Namen googelt. Aber jetzt, bevor wir ins Gespräch einsteigen und über diese medialen Diffamierungskampagnen und diese Cancel Culture, die sich zeigt, zu sprechen kommen, ist das erste Gespräch hier zwischen Ihnen beiden? Ist es das erste Mal, dass Sie sich begegnen oder sind Sie sich schon mal auf anderen Wege, haben sich Ihre Wege schon mal woanders gekreuzt?
Also ich darf mal in Vorlage treten, Herr Ganser. Wir sind uns tatsächlich in Zürich begegnet. Wir hatten einen privaten Abend zusammen im Rahmen eines Abendessens. Ansonsten kennen wir uns natürlich über Medien, über YouTube-Clips. Ich kenne die Arbeit von Herrn Dr. Ganser sehr gut. Aber dass wir jetzt zusammen diskutieren, ist tatsächlich das erste Mal.
Ja, ich kann das bestätigen. Also ich schätze bewundere Frau Dr. Gero für ihren Mut, für ihre Klarheit, für ihren Scharfsinn. Aber wir haben noch nie zusammen ein Interview gegeben. Das ist heute die Premiere.
Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews.
Ja, und derzeit läuft ja auch ein Prozess gegen Ulrike Gero an der Universität Bonn. Ihr wird vorgeworfen, plagiiert zu haben. Herr Ganser, haben Sie den Prozess verfolgt? Und wenn ja, wie ordnen Sie diesen Prozess gegen Frau Gero ein?
Nein, ich habe die Details nicht verfolgt. Ich denke, es ist ganz klar eine Hexenjagd. Was ich gesehen habe, ist die Diskussion auf Markus Lanz. Und da fand ich sehr gut, Frau Gero, wenn ich das so sagen darf, wie Sie sich gewehrt haben. Aber ich finde, es war auch offensichtlich, dass man die Konstellation so aufgebaut hat, um sie, ja, ehrlich gesagt, fertig zu machen. Ich habe etwas Ähnliches in der Schweiz erlebt bei SRF Arena im Jahr 2017. Und wenn man es selber erlebt hat, dann leidet man schon mit.
Frau Gero, können Sie uns ein kurzes Update geben? Wie ist denn der aktuelle Stand der Verhandlungen mit der Universität?
Ja, also das, was öffentlich ist, kann ich gerne sagen. Es gab einen Gütetermin am 28. April. Der ist nicht gütlich, also es gab keine gütliche Einigung an diesem Termin. Und jetzt ist der nächste Gerichtstermin angesagt für die Verhandlungen erster Instanz am 25. Oktober. Und so wie es aussieht, werden wir uns dann eben am 25. Oktober vor Gericht sehen und in dieser Angelegenheit befinden. Und ich erkläre gerne auch, dass ich prinzipiell rückkehrwillig bin, weil ich auch das Gefühl habe, dass die Klage nichtig ist, also dass ich nichts getan habe, was eine Kündigung rechtfertigt. Deswegen habe ich ja Kündigungsschutzklage eingereicht. Und im Prinzip bin ich rückkehrwillig und würde, wenn ich das gewinnen sollte, auch wieder an die Universität Bonn zurückkehren wollen, weil ich ja denke, dass zum Beispiel meine Bücher letztes Jahr im Hörsaal diskutiert werden sollten. Denn das ist ja Universitas, dass man eben verschiedene Meinungen diskutiert und dafür Argumente findet.
Aber nach all dem, was jetzt vorgefallen ist, nach all den massiven Anfeindungen, die Sie dort an der Universität erlebt haben, können Sie sich tatsächlich vorstellen, dort wieder zurückzukehren, Frau Gero?
Das wird man sehen. Also ich will jetzt tatsächlich auch nicht vorgreifen. Es gibt am 25. Oktober eine wichtige Entscheidung. Es wird sowieso ich will auch dem Gericht jetzt nicht vorgreifen. Insofern würde ich mich ungern darüber hinaus öffentlich äußern. Und je nachdem, was dann passiert, ändern sich ja die Dinge. Also ich finde schon, dass man auch sagen kann, dass wir jetzt alle doch, wir sprechen ja jetzt im Juni 2023, alle ein Erleben hatten, dass wir durch drei wirklich, ich sag mal, sehr anstrengende Jahre gegangen sind, was den öffentlichen Diskurs anbelangt. Wir haben das erlebt, dass Leute gelöscht wurden, gedisst wurden, gemobbt wurden und so weiter. Und zwar bei den beiden Themen, die Gesellschaft sehr bewegt haben, also einmal das Corona-Thema, die Maßnahmen und andererseits der Krieg in der Ukraine. Ich habe den Eindruck, dass wir jetzt im Juni 23, also im Sommer 23, eine gewisse Erleichterung empfinden können, also dass sich die Dinge doch irgendwie beruhigen. Und dann muss man einfach sehen, wie sich das weiterentwickelt, wo wir dann im Oktober stehen und was dann für Optionen eigentlich im Raum stehen. Ja.
Herr Ganser, Sie waren bis 2018 auch noch universitär beschäftigt an der Universität St. Gallen. Dann wurde damals die Zusammenarbeit abrupt beendet. Wie war das damals bei Ihnen, Herr Ganser, als Sie von der Universität gecancelt worden sind?
Ja, ich war schon überrascht. Ich hatte den Eindruck, man darf an Schweizer Universitäten frei forschen zu allen Themen. Das war so meine naive Meinung, als ich ein Student war. Und dann habe ich doktoriert an der Universität Basel im Fachbereich Geschichte. Habe dann 2 Jahre beim Think Tank gearbeitet, Avenir Suisse. Und dann habe ich an der ETH Zürich Forschungsstelle für Sicherheitspolitik gearbeitet. Das ist also ein Bereich der ETH Zürich, der zuständig ist für Geostrategie, Krieg, Terror, Sicherheit, Militärthemen. Und dann habe ich 2006 eben einen Artikel geschrieben in der Schweiz, wo ich gesagt habe, die Terroranschläge vom 11. September sind nicht geklärt. Dann habe ich vor allem auf die Sprengung von WTC-7 hingewiesen. Dann hat die amerikanische Botschaft interveniert und gesagt, Herr Ganser ist ein Verschwörungstheoretiker. Dann kam Druck von der Uni, also von der ETH Zürich. Dann bin ich an die Universität Basel gewechselt. Da gab es weiteren Druck. Dann hatte ich einen Lehrauftrag an der Universität St. Gallen und da habe ich dann noch mehrere Jahre unterrichtet. Dann kam aber dort der Druck und dann habe ich gesagt, ja, so geht's nicht mit den Unis. Wenn ich den Krieg gegen den Terrorismus, der übrigens 4 Millionen Tote gefordert hat, wenn ich den nicht kritisch hinterfragen darf, ja, dann stimmt etwas Grundsätzliches nicht mit dem Schweizer universitären System. Und dann habe ich mein eigenes Institut gegründet. Das ist das Swiss Institute for Peace and Energy Research. Das ist unabhängig, das ist außerhalb der Uni. Und so geht es mir jetzt gut. Also ich finanziere mich über Vorträge und Bücher. Aber es ist halt, Herr von Witzleben, wenn Sie so fragen, es ist schon auch ein Schmerz im Herzen, wenn ich es ganz offen sagen darf, dass es an der Universität nicht möglich ist, den Krieg gegen den Terrorismus zu hinterfragen oder dass es nicht möglich ist, die Terroranschläge vom 11. September zu hinterfragen oder dass es nicht möglich ist zu sagen, Panzerlieferungen in die Ukraine sind ein Fehler, was die deutsche Regierung tut, ist ein Irrtum. Das ist schon traurig.
Frau Gero, nehmen Sie diesen Schmerz im Herzen auch so wahr?
Ja, also erstmal würde ich Herrn Dr. Ganser zustimmen, dass ich mit der gleichen romantisierenden Naivität froh war, als ich dann 2016 ein Angebot von der Uni bekommen habe, damals in Österreich und dann eben von Österreich jetzt nach Bonn, weil das ja irgendwie so eine Adelung ist. Also es ist ja schön, Professorin zu sein. Es hat auch eine gesellschaftliche Stellung und so weiter. Und es hat mich gefreut, dass ich nach langjähriger Tätigkeit in sogenannten Thinktanks, also Denkfabriken, ich hatte ja immer so eine zweigleisige Karriere, akademisch und Thinktanks, dass man an der Uni ist, ja. Und ich kann das nur bestätigen in einem anderen Themenfeld, wie Herr Dr. Ganser, dass bei mir war es ja die EU. Und ich bin ja sozusagen im Zuge, sagen wir mal, der gescheiterten europäischen Verfassung 2003. Dann kam das französische Referendum gegen die EU-Verfassung 2005. Dann kam die Bankenkrise. Und es war absolut naheliegend, dass die EU-Governance, die sogenannte Governance, nicht funktioniert. Und dann steht man da und schreibt kritische Texte und sagt, das muss doch anders werden. Wir müssen mal wieder über eine europäische Verfassung nachdenken oder über eine europäische Demokratie. Wir können diese de facto technokratische Governance der EU nicht so stehen lassen. Das produziert Populismus. Also man schreibt diese Texte und merkt, dass man diese Texte im Grunde sozusagen auf der Straße, in Hörsälen oder in Rathäusern diskutieren kann mit den Bürgern, aber dass an der Uni diese Texte zwar irgendwie noch geschrieben werden können, aber keiner will da richtig ran. Ja, und das hat natürlich auch viel mit der, also keiner will sozusagen diese Kritik da wirklich fundamental aufnehmen und auch weiter bearbeiten, um es mal so zu formulieren. Das heißt ja nicht, dass man an der Uni nicht kritische Texte schreiben kann. Ich habe auch in Peer-Reviewed Journals sehr viele Texte geschrieben, die man ja auch überlesen kann, auch die von anderen Leuten, zum Beispiel über die Technostruktur der Europäischen Union. Aber es passiert dann nichts damit. Es bleibt dann irgendwie so im wie soll ich sagen, in so einem kleinen Leserkreis, ja. Und das hat natürlich auch viel damit zu tun mit der, ich sag mal, mit der Drittmittelabhängigkeit. Also welche Forschungsprojekte werden gefördert? Und da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, dass wenn man eben, wie Herr Dr. Ganser, wenn man die Dinge kritisch durchleuchten möchte, dass man dann wirklich nicht weit kommt. Und insofern halte ich auch den universitären Raum inzwischen nicht mehr für den Raum des Diskurses, aber eben auch nicht mehr für den offenen Raum der Forschung, weil die natürlich tatsächlich extrem drittmittelgeleitet ist inzwischen.
Ja, das würde mich generell interessieren. Wie schätzen Sie denn die Rolle der Wissenschaft, der Universitäten in dieser Zeit der globalen, der multiplen Krisen ein? Also ist die Wissenschaft wirklich noch so frei und unabhängig, wie sie immer suggeriert zu sein? Oder sind die Zeiten, in denen man wirklich frei und unabhängig an Universitäten forschen kann, ist diese Zeit vorbei? Wie würden Sie das sagen, Herr Ganser?
Ja, also grundsätzlich möchte ich sagen, dass die Universitäten sicher auch noch wunderbare Orte sind. Ich sage jetzt nicht, man sollte die Universitäten abschaffen. Ich bin wie Frau Dr. Gerow natürlich ein Freund der Bildung, ein Freund des Forschens, ein Freund der Debattenkultur. Aber was ich eben gleich sehe wie Frau Dr. Gerow ist, dass wir diese romantische Vorstellung leider jetzt begraben müssen, dass an der Universität über jedes Thema frei geforscht werden kann und dass zudem eigentlich eine öffentliche Diskussionskultur da ist, die den Prinzipien der Aufklärung entspricht, die eben lautet, ein gutes Argument hat immer seinen Raum und dann kommt ein Gegenargument und vielleicht ist man sich nicht einig, aber die Argumente werden sozusagen ja in den Raum getragen, sodass sich jeder ein Bild machen kann. Und da müssen wir jetzt ganz knallhart Bilanz ziehen und sagen, so ist es nicht. Ich sage jetzt nicht, die Universitäten sind tot und die Aufklärung ist tot, aber wir haben schon massive kommunikative Probleme, eben in meinem Gebiet. Geht es um diesen Krieg gegen den Terrorismus, wo ich sage, ja, wenn wir über 9/11 nicht sprechen können, ja, dann zeigt das, und das ist ja nicht nur mein Problem, das ist, im deutschsprachigen Raum sind wir 100 Millionen Menschen, da gibt es mehr als nur Frau Gerow und ich, die akademisch sozusagen qualifiziert sind. Aber ich habe von vielen Kollegen eben gehört, dass sie überhaupt nicht sich kritisch zu 9/11 äußern, weil sie wissen, dass das ihre Stelle gefährdet. Und da, Herr von Witzleben, muss man genauer hinschauen. Die Stelle an einer Universität ist de facto bezahlt durch Steuergelder. Und die Steuergelder werden durch alle Bürger bezahlt. Das heißt, alle, die an einer Universität arbeiten, sind eigentlich den Bürgern verantwortlich. Und die Bürger letzten Endes, die möchten, dass wir frei forschen. Also die würden, die schreiben ja Mails an Frau Dr. Giro, die schreiben Mails an mich, mehr Mails, als wir überhaupt beantworten können. Das heißt, wir spüren die Unterstützung der Bürger. Aber jetzt Achtung, das Geld geht nicht von den Bürgern direkt zu den Professoren und Doktoren, sondern das Geld geht zuerst zum Staat. Und der Staat bezahlt die Professoren. Und wenn ein Professor sagt, was Olaf Scholz macht mit diesen Panzern, diese Leopard-Panzer, die in der Ukraine liefert, das ist falsch. Im Übrigen sollten in Deutschland keine ukrainischen Soldaten ausgebildet werden, weil das zu einer Eskalation führen kann, des Krieges in Europa. Also das sind immerhin wichtige Punkte. Das ist nicht so irgendwie Bogenbau im Mittelalter. Dann kommt sofort über diese Linie des Geldes, kommt Druck von der Regierung. Und das verstehen viele Leute nicht. Also die Regierung kann dem Rektor der Universität anrufen und sagen, da haben Sie mit Dr. Ganser aber ein schwarzes Schaf in Ihrer weißen Herde. Und dann ruft mein Vorgesetzter mich an und sagt, ich möchte nicht, dass du dich öffentlich zu diesem Thema äußerst. Und das habe ich live erlebt. Also das ist nicht jetzt eine Theorie. Und das muss ich einfach den Leuten erklären. Es geht hier auch um Geldflüsse. Und diese Geldflüsse sind derart, dass das Geld vom Staat kommt. Und dass darum die Professoren nicht wirklich frei sind. Und wenn die Geldmittel aus dritter Hand kommen, dann ist man auch nicht frei. Wenn jetzt die Pharmaindustrie forscht und Geld gibt und jemand sagt, diese mRNA-Impfung ist unsinnig, die wird nicht helfen, ja, dann können natürlich die Geldgeber wieder sagen, wir geben diese Gelder nicht. Das heißt, wir sprechen hier auch um eine Fehlfunktion des Kapitalismus.
Mhm. Frau Giro, können Sie dem so beipflichten? Stimmen Sie dem so zu, was Herr Ganser gesagt hat?
Also erstmal würde ich sagen, dass wir das inzwischen auch wissenschaftlich erforschen können. Ich darf verweisen auf die Studien von einer Frau Heike Egner, Soziologin, und Frau Uhlenwinkel. Die haben gerade die ersten empirischen Untersuchungen gemacht zum Thema Entfernungen aus deutschen Universitäten in den letzten 3 Jahren. Und insofern sind ja Herr Dr. Ganser und ich fast noch in einer, sagen wir mal, luxuriösen Position, weil über unsere Fälle noch geredet wird und anhand unserer Fälle sozusagen einer Gesellschaft gespiegelt wird, dass an den Universitäten nicht mehr alles frei geforscht werden kann. Aber es gibt eben viele No-Names, also Leute, die man nicht so kennt und die entweder sublimiert entlassen werden, dass zum Beispiel befristete Verträge von 2 Jahren einfach nicht verlängert werden, wenn sie irgendwie sich kritisch hervorgetan haben, oder die eben auch mit meist fadenscheinigen Gründen gekündigt werden. Ja, also ich kann sagen, ich habe gerade gestern in einer Berliner Diskussionsrunde eine Frau erlebt von der, ich glaube, sie war von der FU Berlin, der ist gekündigt worden, sie hat auch dagegen geklagt, weil sie sich geweigert hat zu gendern, ja, in ihrem Schriftverkehr mit der Uni. Und ich verweise nur noch mal auf die Studien von Frau Egner und Uhlenwinkel, weil wir inzwischen auch empirisches Material haben, dass eben sehr oft kritisches Verhalten zum Vorwand genommen wird für Kündigungen oder eben nicht gefügiges Verhalten, wie in diesem Fall, wo nicht gegendert wurde. Ich teile auch den Schmerz von Dr. Ganser, dass man sagt, im Grunde, wenn man jetzt so eine, ich sag mal, akademische Karriere gemacht hat, ist ja, ich glaube, für jeden Menschen, das gilt für jeden Menschen, ja, aber jeder möchte ja in seiner Peer-Gruppe, also da, wo man sozusagen die Gleichgesinnten vermutet, da möchte man ja die Anerkennung bekommen. Und das, was ich auch, genau wie Herr Dr. Ganser erfahren habe, ist, dass sozusagen der Anerkennungsmarkt ja völlig geteilt ist. Also ich erlebe das auch, dass ich in Vorträgen, in Sälen 500, 700 Leute habe, die mir zusprechen, die meine Argumente mögen, auch die reflektierte Art, Dinge mit Blick auf Europa differenziert darzustellen, eine gewisse Kritik an der EU vorzubringen, also strukturell Kritik und so weiter. Aber im Kollegenraum hat man das nicht. Ja, also das heißt, wir haben eine sehr große Teilung, wie Herr Dr. Ganser das gesagt hat. Man ist gegenüber den Bürgern verpflichtet, aber von der Uni sozusagen hat man keinen Resonanzboden. Und dass das im Arbeitsalltag zu Schmerz führt oder eben tatsächlich nicht einfach ist, das ist, glaube ich, wirklich ein großes Problem. Und damit umzugehen, wäre aber eigentlich die Arbeit. Ich möchte, wie Herr Dr. Ganser, die Universitäten nicht missen. Wir brauchen Universitäten. Die Universitäten müssen der kritische Stachel einer Gesellschaft sein. Dafür sind sie da. Ja, das Universitas im Sinne an der Gesellschaft heißt, dass die Universitas dafür da ist, die wichtigen, relevanten gesellschaftlichen Fragen zu diskutieren. Die einzige Frage, die ich mir stelle, und Herr Dr. Ganser, das sollten wir vielleicht mal diskutieren, ich weiß inzwischen nicht mehr, ob wir uns jetzt in einer wirklichen außergewöhnlichen Situation befinden, dadurch, dass die Diskursräume sich ja in den letzten Jahren doch sichtlich eingeengt haben. Oder wie viele andere, mit denen ich das diskutiere, mir sagen, Ulrike, das war immer schon so. Auch in den 70er Jahren hatten wir den radikalen Erlass. Es gibt übrigens ein interessantes Buch, ich glaube von 1972, das heißt Die Pflicht des Gelehrten, öffentlich zu sprechen. Und das schildert die Prozesse derjenigen Hochschulprofessoren, die in den 70er Jahren im Zuge des radikalen Erlasses eben von der niedersächsischen Landesregierung auch an Universitäten Hannover entlassen wurden. Ja, da sind die ganzen Gerichtsdokumente drin. Das heißt, das war mir gar nicht so klar, dass wir vielleicht auf einer anderen Ebene, in einer anderen Zeit Dinge wieder nochmal diskutieren als Gesellschaft, die auch in den 70er-Jahren so schon da waren. Es stimmt ja, dass damals der radikalen Erlass dazu geführt hat, dass kritische Studenten nachher zum Beispiel keine Lehrerkarriere machen durften. Ja, die kamen nicht in den Staatsdienst. Also insofern wäre es auch eine interessante historische Arbeit, mal über 50 Jahre nachzuforschen, was hat sich da eigentlich verändert und warum erleben wir heute das so, als hätte es sich heute noch mal massiv zum Negativen verändert?
Ja, und dann gebe ich die Frage auch gerne gleich mal an Herrn Ganser weiter, denn sie passt hier auch perfekt in mein Konzept. Denn auch ich hatte mich gefragt, ich habe über 7 Jahre an der Universität studiert und kann mich auch in der Zeit noch daran erinnern, dass es in meinen 7 Jahren immer mal wieder zu gewissen Spannungen kam. Und die Frage, die sich jetzt natürlich stellt, ist es tatsächlich so viel schlimmer geworden, wie jetzt, sagen wir mal, vielleicht 2015 oder wie Sie, Frau Gero, gesagt haben, in den 70er, 80er Jahren. Wie würden Sie das einordnen, Herr Ganser? Ist es tatsächlich, ist die Lage, hat die sich weiter zugespitzt im Vergleich zu den 70er, 80er Jahren? Oder würden Sie sagen, es gab diese Konflikte, diese Debattendiskurse schon immer und im Grunde genommen ist es genauso schlimm, in Anführungsstrichen, wie in den 60er, 70er Jahren auch schon?
Also ich würde es so einschätzen, es wurden immer wieder kritische Stimmen ausgegrenzt und sozusagen von Universitäten vertrieben. Also da sind wir sicher nicht die Einzigen. Was ich jetzt denke, was besser ist und was wirklich besser ist, dass wir seit 2004 etwa YouTube haben, okay? Also wir sind ja hier auch auf YouTube, wir sind auf Ihrem Kanal, Herr von Witzleben, vielen Dank, dass Sie uns auch die Möglichkeit geben. Und weil ich muss schon sagen, ZDF und ARD würde uns diese Möglichkeit nicht geben, auch SRF und ORF nicht, das muss man sich einfach mal klar sein. Aber was sind die strukturellen Kommunikationsbedingungen? Und ich finde, wir sind eigentlich in einer besseren Lage, weil wir jetzt direkt zu den Menschen sprechen können, die sich für diese Zusammenhänge interessieren. Und diese Menschen verstehen sehr wohl, dass ja die Staatsmedien nicht darüber berichten möchten, dass die Regierung in den staatstragenden Universitäten sozusagen kritische Köpfe eliminiert. Das ist kein strategisches Interesse, das in ZDF und ARD groß auszubreiten. Und wenn man sich fragt, ist das früher auch schon passiert, denke ich, muss man bekannte Einzelschicksale nehmen. Und ein sehr bekanntes Einzelschicksal, der Mann ist schon verstorben, aber ein hochgebildeter, kluger, mutiger Mann, das ist Daniel Ellsberg. Daniel Ellsberg, wenn ich das kurz skizzieren darf, ist ein US-Amerikaner, der hat bei der RAND Corporation gearbeitet. Die RAND Corporation war ein Think Tank des Pentagons, das war in Kalifornien. Und die RAND Corporation hat eigentlich auch zum Vietnamkrieg Studien gemacht und Daniel Ellsberg war zuerst ein Falke. Er war für den Vietnamkrieg, er hat für Verteidigungsminister McNamara gearbeitet, hat gesagt, wir müssen da rein und so weiter. Und dann hat Daniel Ellsberg aber gesehen, dass es einen Hintergrundbericht gibt, wie der Vietnamkrieg überhaupt entstanden ist, mit der Vorgeschichte, mit den französischen Kämpfen, mit den geheimen Operationen. Und das sind die sogenannten Pentagon Papers. Und als Daniel Ellsberg das gesehen hat, dass es diese Pentagon Papers gibt, und die waren top secret, die waren nur in einem Safe, und niemand durfte davon hören. Wir sind jetzt Ende der 60er Jahre, 1969 so. Und dann hat er Menschen aus der Friedensbewegung getroffen, die gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben. Und dann hat er einen Mann getroffen, der eben gesagt hat, ich gehe nicht nach Vietnam, ich werde keine Vietnamesen erschießen, das mache ich nicht. Und dann war er in einem Saal und dann hat er gesagt, und jetzt werde ich von der amerikanischen Regierung festgenommen und ich werde ins Gefängnis wandern und ich werde diesen Weg gehen. Und dann hat Daniel Ellsberg später gesagt, dass ihn das extrem berührt hat und er hatte Tränen in den Augen. Er ging auf die Toilette und hat mal eine halbe Stunde geweint. Er hat gesagt, ja, was mache ich denn? Ich bin hier in der RAND Corporation und ich unterstütze den Krieg und die Friedensbewegung ist da draußen und sagt, wir wollen nicht in den Krieg. Und dann hat er mit Leuten aus der Friedensbewegung Kontakt aufgenommen und hat gesagt, ich bin hochrangiger Insider, ich werde diese Pentagon Papers publizieren. Und man konnte das nicht auf einen USB-Stick laden, muss ich für die junge Generation kurz erklären. Die waren ja damals nicht dabei, aber er hat wirklich, das sind 7000 Seiten, der hat zusammen mit seinen Kindern hat er diese Akten kopiert und aus dem Gebäude rausgetragen und dann der New York Times gegeben und anderen Zeitungen gegeben. Und dann 1971 war das, also während dem Vietnamkrieg noch, gab es einen Riesenskandal. Also er ist eigentlich, Daniel Ellsberg ist genau ein kritischer Wissenschaftler, der dann seinem eigenen Gewissen folgt, aber in Konflikt kommt mit dem Staat. Der Staat führt einen Prozess gegen ihn. Man sagt ihm, sie können jahrelang ins Gefängnis wandern. Und das erinnert mich eben an das, was Frau Dr. Gero gesagt hat. Ellsberg schildert ganz klar, dass es ihn geschmerzt hat, dass keiner mehr von der RAND Corporation mit ihm gesprochen hat danach. Also diese Isolation in der Peer Group, in der man vorher stark integriert war, ja, das ist ja etwas, das, was eben Frau Gero erlebt hat, das habe ich erlebt und das hat Daniel Ellsberg in den 70er Jahren erlebt. Also ich glaube, neu ist es nicht. Man müsste es systematisch an einzelnen Beispielen untersuchen. Ich weiß auch von einem Medizinprofessor hier in Basel, der sich gegen die Kernenergie geäußert hat und der dann seine Stelle verlor. Also Ich glaube, man hat immer wieder kritische Akademiker eigentlich kaltgestellt.
Ja, und die Isolation der Peer Group ist ein gutes Stichwort, denn wenn wir uns damit beschäftigen, mit dieser Isolation, dann kommen wir nicht darum umhin, uns auch mit der Medienlandschaft und der medialen Berichterstattung zu beschäftigen, die zu dieser Isolation, denke ich, ihr Nötiges zu beitragen. Wenn man ihre Namen gemeinsam bei Google eingibt, dann stößt man sofort auf einen Artikel, auf einen Faktenfinder-Artikel von der Tagesschau vom 24. März diesen Jahres mit der Headline »Viel Aufmerksamkeit für fragwürdige Experten«. Diese fragwürdigen Experten, damit sind Sie gemeint, Sie, Herr Ganser und Frau Gero und auch Frau Krone-Schmalz. Das Ganze wurde veröffentlicht von einem Pascal Siegelkopf, der damals auch einen Faktencheck zu Seymour Hersh geschrieben hatte, in dem er mangelnde Englischkenntnisse offenbarte und von Pflanzenbomben sprach, was ihm dann hinterher auch um die Ohren geflogen ist. Aber um einmal aus diesem Artikel von der Tagesschau zu zitieren, denn es geht natürlich primär um Sie beide, Sie sollen diffamiert werden. Das kann man ganz klar daraus lesen. Und Ihnen, Frau Gero, Ihnen wird vorgeworfen, dass Sie mit Ihren Erzählungen der russischen Propaganda vollkommen in die Karten spielen. So führt es zumindest ein gewisser Klaus Gestwer aus. Er ist Wissenschaftler an der Universität Tübingen. Deswegen meine Frage jetzt an Sie, Frau Gero, tangiert Sie so etwas oder sind Sie mittlerweile so abgehärtet, dass das komplett an Ihnen abperlt?
Also erstmal, Herrn Dr. Ganser, großen Dank für die Erzählung von dem, was Ellsberg hieß er. Ich würde sagen, das ist ja eine gerade Linie zu Assange eigentlich, ja, der genau. Kriegsverbrechen aufdeckt 2003 und dafür eigentlich, wann ist er verhaftet worden, 2011. Und das ist ja immer noch in der Schwebe, müssen wir betonen. Assange hat am 3. Juli Geburtstag, vielleicht können wir das hier nochmal sagen. Es soll ja am 3. Juli auch jetzt in Berlin eine größere Demo nochmal dafür geben. Und ich würde das wirklich ins Feld führen. Das ist, dass wir müssen das alle verteidigen, weil das ist die Presse. Pressefreiheit. Heute sagt man Whistleblower dazu. Also die Erzählung von Dr. Ganser, den Sie erwähnt haben, ist ja im heutigen Sprachgebrauch, wäre das ein Whistleblower. Dann sind wir schnell bei Edward Snowden. Dann sind wir aber auch bei solchen Leuten wie David Graeber, würde ich jetzt eine andere Kategorie tun, aber der ist ja auch von der Uni Yale entlassen worden, nachdem er dieses Buch Schulden die ersten 5000 Jahre geschrieben hat. Also eigentlich die anthropologische Untersuchung zur Bankenkrise. Und insofern kann ich das nur bestätigen, dass es offensichtlich immer wieder, ja, heute sagen wir Whistleblower dazu, aber immer wieder ein Problem gibt, wenn kritische Stimmen auf einmal anfangen zu mahnen oder wenn einflussreiche Intellektuelle auf einmal nicht mehr bereit sind, sagen wir mal, die Lügenerzählung mitzumachen. Ja, ich erinnere mich ja auch sehr deutlich daran, dass es 2003 im Irakkrieg um diese sogenannten Weapons of Mass Destruction gegeben hat. Ich kenne persönlich Mitarbeiter im Pentagon, die damals das Pentagon oder das State Department verlassen haben, also amerikanische Freunde, die auch gesehen haben, dass das eine Lügenerzählung ist. Ja, diese Weapons of Mass Destruction, die ja nie gefunden wurden, wo der Blix-Report dann festgestellt hat, die gibt es gar nicht. Und dann, also wenn, wie Herr Dr. Gass, eine kritische Stimme, die intelligent ist, Autorität hat, wenn die sich auf einmal eine, nennen wir es mal, Lügenerzählung nicht mitmachen möchte, dann entsteht dieser Moment, was, wie wollen wir es nennen, Hochverrat oder Häresie, also dann schert diese Stimme aus einem gesellschaftlichen Konsens und dann wird es problematisch. Dann finden diese Versuche statt, diese Stimme zu eliminieren. Ja, das ist ja im Prinzip, wie Tucholsky mal gesagt hat, die Mehrheit stürzt sich dann auf den, der die Wahrheit gesagt hat, anstatt diejenigen zu verurteilen, die Verbrechen machen. Ja, das ist ja dieses berühmte Zitat. Jetzt haben Sie mich gefragt, wie ich mit solchen Artikeln umgehe. Die Antwort ist, ich lese sie wirklich nicht mehr. Ja, also ich kann sagen, ich glaube, ich kann das sagen, weil es auch schon in der Verlagsankündigung steht. Aber der Westend Verlag wird eine Buchreihe machen mit dem Hashtag umstritten. Also das Titel dieser Serie wird sein Hashtag umstritten. Und der Westend Verlag, auch aus dokumentarischen Gründen, um diese Zeit zu dokumentieren, möchte, oder auch fürs Archiv, möchte also Personen wie mich und ich glaube auch Herrn Dr. Ganser, Krone Schmalz, Patrick Barb, Herrn Sönnigsen, also viele, die jetzt als Professoren in diese Kritik und Ausgrenzung gekommen sind, die sollen porträtiert werden. Ja, so kleine Bände von 40, 50 Seiten, eine Chronologie, wo dann eben jeweils die üblen Artikel, die üble Nachrede über diese Person dokumentiert werden soll. Und ich glaube, man wird mit mir beginnen. Also der Buchtitel heißt als Arbeitstitel, glaube ich, die Causa Gero, Chronik einer öffentlichen Hinrichtung, Hashtag umstritten Nummer 1, ja. Und was ich damit sagen will, ist, ich lese das persönlich nicht, aber es gibt andere Leute, die gezählt haben, dass über mich 187 Artikel erschienen sind, also Hassartikel, die alle in der Überschrift oder im Text diesen Begriff umstritten hatten, ja. Und wir wissen ja heute schon aus semantischen Studien, dass allein die Zuordnung des Begriffes umstritten eigentlich schon eine üble Diffamierung der ersten Art ist, weil wer entscheidet eigentlich, wer umstritten ist und wer nicht umstritten ist und warum ist man umstritten? Also eins der absurdesten Argumente, was ich gegen mich gehört habe, ist ja, dass ich nicht fließend ukrainisch spreche und mich deswegen zum Ukraine-Krieg nicht äußern dürfte, wo ich dann immer nur lächelnd entgegne, dass das Ukrainisch von Frau Strack-Zimmermann sicherlich auch nicht fließend ist. Ja, also man kann sehr schnell sehen, welche Leute mit dem Begriff umstritten konnotiert werden und welche nicht und welche fadenscheinigen Argumente dann herbeigenommen werden, um dieses Umstritten zu rechtfertigen. Aber man muss eben im Grunde psychologische Kriegsführung dahinter vermuten. Also allein auch die Häufung der Begriffe und die permanente Setzung des Umstritten ist eigentlich schon ein Akt der semantischen Kriegsführung. Und das deutlich zu machen oder darüber reden zu dürfen, wie hier, Herr von Witzleben, dafür bin ich einfach sehr dankbar. Und ich bin auch froh, ankündigen zu können, dass der Westend Verlag diese Buchreihe machen wird.
Ja, und auch Sie kommen in dem Artikel vor, Herr Ganser. Ich zitiere einmal, Ganser hat sich nie intensiver mit der Ukraine oder mit Russland beschäftigt und er verfügt nicht über entsprechende Landes- oder Sprachkenntnisse. Herr Ganser, bringt Sie so etwas aus der Ruhe oder perlt das auch an ihn einfach ab?
Das bringt mich schon nicht aus der Ruhe. Wissen Sie, also ich untersuche ja den US-Imperialismus. Das ist also mein aktuelles Buch, ist dieses Imperium USA. Und ich möchte einfach erklären, dass ich verschiedene Bücher geschrieben habe. In diesem Buch Illegale Kriege habe ich gesagt, dass im Jahre 2014 die USA einen Putsch gemacht haben in der Ukraine. Und dieses Buch ist 2016 publiziert worden, also lange vor dem, man muss immer schauen, welches Buch wann publiziert wurde. Ja, 16 dieses. Also lange vor der russischen Invasion. Und in diesem Buch beschreibe ich, dass am 20. Februar 2014 Scharfschützen auf dem Maidan, also der Maidan ist in Kiew eben der Platz, wo die Demonstrationen stattgefunden haben. Diese Scharfschützen haben in die Demonstranten reingeschossen und sie haben auch Polizisten erschossen. Wir haben also tote Polizisten, tote Demonstranten. Und das ist Strategie der Spannung. Das kenne ich, weil ich ein anderes Buch geschrieben habe über die NATO-Geheimarmeen. Da habe ich die Strategie der Spannung erklärt. Das heißt, man kann immer Spannung erzeugen, ja, in einer Gesellschaft. Und das hat dann zum Sturz des gewählten Präsidenten Janukowitsch geführt, 2014. Nach diesem Putsch, den ich eben schon lange erklärt habe, habe ich einen Vortrag in Berlin gemacht und ich habe gesagt, wenn die USA derart an der Ukraine zerren, wird es eine russische Invasion auslösen. Habe ich 2015 gesagt, im Vortrag, kann man sehen auf YouTube. Und das war ein Vortrag im Kino Babylon. Und dann geht es 8 Jahre Bürgerkrieg mit 14.000 Toten und dann kommt am 24. Februar 2022 die Invasion von Russland in die Ukraine durch Präsident Putin. Ich sage ganz klar, diese Invasion ist illegal, ist ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Ein Land darf nicht in einem anderen Land einmarschieren. Die Franzosen dürften jetzt also auch nicht in der Schweiz einmarschieren. Aber ich störe mich natürlich daran, wenn man sagt, diese Vorgeschichte, über die wollen wir nicht sprechen. Und Herr von Witzleben, da muss ich auch wirklich ein bisschen ausholen, wenn ich darf. Wenn man die Vorgeschichte von irgendeiner Geschichte tabuisiert, ja, dann versteht man die Geschichte nicht. Und das habe ich persönlich erlebt, weil ich habe zur Kuba-Krise geforscht. Die Kuba-Krise war 1962 und damals hat die Sowjetunion Raketen auf Kuba stationiert. Und ich war noch ein ganz junger Student, ich hatte noch nicht viel Ahnung und habe zu diesem Thema geforscht. Und dann habe ich mich zuerst extrem aufgeregt und gesagt, wie können die Sowjets nur Atomraketen auf Kuba aufstellen? Das ist doch gefährlich, da wäre es fast zum Dritten Weltkrieg gekommen. Jetzt sind wir auch wieder in einer Situation, wo man nicht weiß, kommt es zu einem nuklearen Krieg zwischen den USA und Russland? Die Sache ist gefährlich. Und dann habe ich mich also zuerst über die Sowjets aufgeregt, weil ich nur ab Oktober 62 geforscht habe, also ab dem Moment, wo die Raketen in Kuba entdeckt wurden. Aber dann, wenn man wissenschaftlich genügend neugierig ist, sucht man die Vorgeschichte der Vorgeschichten und die Vorgeschichte der Vorgeschichte. Und dann habe ich eben gesehen, dass die CIA 1961, im April 61, versucht hat, Fidel Castro zu stürzen. Dass die CIA auch Mordanschläge auf Fidel Castro und übrigens auch auf Lumumba und auf Diem in Südvietnam gemacht hat, versucht hat. Fidel hat das überlebt. Aber dann habe ich gesagt, ja gut, das ist auch nicht nett. Jetzt haben die Amerikaner versucht, die Regierung in Kuba zu stürzen, haben auch Mordanschläge gemacht und erst dann haben die Sowjets die Raketen hingestellt. Und dann sehen Sie, wenn man die Vorgeschichten analysiert, und das ist eben beim Krieg in der Ukraine auch wichtig, dann versteht man erst das Ganze. Und wenn jetzt die ARD kommt und sagt, Frau Dr. Gero und Herr Dr. Ganser und Frau Krone Schmalz, die ich übrigens sehr schätze, das sind fragwürdige Experten, dann ist es einfach lächerlich. Das ist einfach lächerlich, weil wir haben solide Kenntnisse über Zusammenhänge und wir tragen die in die Öffentlichkeit. Und ich möchte auch wirklich sagen, dass es nicht funktioniert. Es ist nicht so, dass dann weniger Leute zu meinen Vorträgen kommen, sondern es kommen mehr. Ich hatte in Hannover einen Vortrag, ich glaube 2800 Plätze, es war einfach ausverkauft. Umso mehr die Medien über uns schreiben, also es tut mir natürlich auch leid, dass sie so schlecht über mich schreiben, dass sie so schlecht über Frau Gero schreiben, aber umso mehr sie über uns schreiben, natürlich, man muss zugeben, ein Teil der Leute glaubt es und denkt, ja, Herr Ganser ist ein ganz schrecklicher Typ. Also wenn ich meinen Wikipedia-Eintrag lese, dann denke ich, den Typen würde ich eigentlich nicht kennenlernen wollen.
Das geht mir genauso.
Aber auf der anderen Seite, und ich glaube, das müssen wir hier auch zur Kenntnis nehmen, damit wir nicht so ein düsteres Szenario malen, auf der anderen Seite leben wir in Zeiten der Informationsrevolution und das bedeutet eben, dass viele Menschen das durchschauen, ja, und die sagen, und jetzt kaufe ich mir ein Ticket vom nächsten Vortrag von Frau Ulrike Gero. Bei denen ist eher die Überlegung, wo ist der nächste Vortrag von Frau Gero? Wo finde ich ihn? Das ist die Überlegung. Die Vorträge von mir, das übersehe ich ganz klar, sind ausverkauft und die Leute wollen dann sagen, können sie noch einen Zusatzvortrag halten. Das heißt, die Leute spüren, dass kritische Akademikerinnen und Akademikern aus den Unis rausgeworfen werden und dann sagen sie, denen wollen wir zuhören.
Gefällt dir dieses Interview und die Inhalte auf meinem Kanal? Dann kannst du mich ganz einfach unterstützen, indem du mir ein Abo schenkst, dieses Gespräch mit all deinen Freunden und Bekannten teilst und einen Kommentar für den Algorithmus dalässt. Und jetzt ganz viel Spaß beim weiteren Schauen des Interviews.
Was mich da natürlich auch sehr interessiert, was unterscheidet Sie denn von den anderen Akademikern? Also was sind Eigenschaften bei Ihnen, Frau Gero, wo Sie sagen würden, da unterscheide ich mich diametral von meinen Kollegen und deswegen daher nehme ich meine Kraft, diesen Weg so zu gehen. Denn es ist ja wirklich ein steiniger Weg, den Sie gehen. Sie machen es sich selber sehr schwer. Sie könnten auch einfach sagen, ich schwimme jetzt mit dem Mainstream mit. Ich sage das, was meine Kollegen eben auch so sagen. Aber scheinbar haben Sie ja dann spätestens 2020 gesagt, nein, da kann ich nicht mitmachen. Also was ist es bei Ihnen, dass Sie von Ihren anderen Kollegen unterscheidet?
Also erstmal danke, Herr Dr. Ganser, jetzt für die Ausführung des Kontextes. Das haben Sie jetzt gemacht bei Fidel Castro und so weiter. Ich würde das bitte nochmal sehr deutlich erhärten wollen. Das ist eigentlich auch dann der Unterschied zu anderen Akademikern vielleicht. Aber das müssen wir nochmal generell beleuchten. Was ich sagen wollte ist, auch beim Irakkrieg wird ja selten dazu erzählt, Europa am 01.01.2022 den Euro eingeführt hat. Es gibt also diese europäische Währung. Und im November 2002 beschließt Saddam Hussein, dass er das Barrel Oil eigentlich in Euro denominieren möchte, also den Ölmarkt auf Euro umstellen möchte. Ja, und man kann natürlich, das wurde damals sogar noch, da hatten wir noch kritische Presse, in der Süddeutschen berichtet. Ja, Anfang November gab es einen Artikel in der Süddeutschen, die einen Zusammenhang zieht zwischen dieser Ambition von Saddam Hussein, den Ölmarkt auf Euro umzustellen und dann eben 6 Monate später unter dem, wie wir heute wissen, fadenscheinigen Vorwand der Weapons of Mass Destruction, dem auch völkerrechtswidrigen Einmarsch der USA im Irak. Ja, das ist auch so ein Kontext, wie ich sagen würde, Herr Dr. Ganser, der miterzählt werden muss, damit man eben das Vorfeld und sozusagen das Herkommen dieses kriegerischen Geschehen einteilen kann. Ich würde mir erlauben, wenn ich ein kleines Argument machen darf, eine gleiche Geschichte zu diesem Populismusvorwurf und Orban zu erzählen. Ja, also Herr Dr. Ganser hat gesagt, wenn man die Geschichte erst ab dem einen Punkt verfolgt, meinetwegen 24. Februar 2022, völkerrechtswidriger russischer Angriffskrieg, ja, und man vergisst, was vorher erzählt geschehen ist, verliert man die Hälfte der Geschichte oder eben die andere Seite der Wahrheit. Ich erzähle immer sehr gerne, dass wenn wir heute so auf Orban den Fingerzeig machen, den ich auch hier nicht entschuldigen möchte für seine Unterbindung der Medien oder auch seinen Eingriff in die Gerichte in Ungarn. Aber was ist passiert? Die wenigsten wissen, dass Ungarn 2008 in den Euro sollte und wegen der Bankenkrise nicht in den Euro gekommen ist. Die Ungarn haben aber darauf vertraut, dass sie in den Euro kommen und haben schon vor 2008 die Mittelschicht Häuser gekauft, in Euro-Krediten, ja. Und dann kommen die nicht in den Euro und auf einmal müssen sie in Forint, in Weichwährung, in Euro ihre Kredite zurückzahlen. Und das war der Moment, wo Orban im Grunde gesagt hat, Moment mal, die Europäische Union schädigt ja meine Mittelschicht. Was ist da passiert? Und kurze Zeit später, im Juni 2009, macht Orban im Europaparlament eine legendäre Rede, wo er sagt, bis gestern war Europa unsere Zukunft. Aber ab jetzt sind wir die Zukunft Europas. Und das ist gemeinhin das, was man den Populist Turn nennt. Ja, das heißt, Orban hat einfach nur gesehen, dass es Zusagen gab, die wurden nicht gehalten, die haben seinem Land geschadet, seinen Bürgern geschadet und daraus wurden Konsequenzen gezogen. Das soll nicht legitimieren, was seither passiert ist, aber es möge im Kontext wenigstens dazu beitragen zu verstehen, wie sich so eine Entwicklung verhärten kann, die dann 10 Jahre später oder 15 Jahre später, als das niemand mehr weiß, nur noch dazu führt, dass es haufenweise Fingerzeige gibt auf den bösen Orban, ohne sich zu bemühen, mal die Beweggründe zu verstehen, die vielleicht dazu geführt haben, dass es diesen sogenannten Populist Turn gegeben hat. Ja, also ich würde, jetzt kommen wir nämlich zum Thema Kontext und auch zum Thema, was unterscheidet vielleicht den Herrn Dr. Ganser und mich von anderen Akademikern. Ich würde gar nicht so sehr sagen, was unterscheidet, also auch an der Uni sind kluge Leute, ja. Was glaube ich, das strukturelle Problem ist und wogegen sich, glaube ich, nur wenige Leute wehren können, weil aber auch die Universitäten das fast nicht mehr möglich machen, ist, dass wir ja auch hinzunehmen müssen. Bologna-Prozess Prozess, Verflachung der Universitäten, Drittmittel. Und die Drittmittel, um das vielleicht mal zu sagen, bezahlen ja oder fördern ja eine extrem punktgenaue Tiefenforschung. Es geht immer nur um einen kleinen Punkt. Ja, dann macht man, wie ich nenne das immer, eine Tiefenbohrung. Ja, also man klettert so ganz weit runter in irgendeinen akademischen Diskurs, um am unteren Ende dieses Diskurs noch eine kleine Frage zu klären. War das jetzt so gemeint und so weiter? Ja, aber was dabei verloren geht, wenn man so eine Tiefenbohrung macht, ich nehme mal diesen Zeigefinger, ist natürlich das sogenannte T. Das heißt, die Bohrung der Forschung, die man an diesem einen Punkt macht, immer noch kontextualisiert werden muss mit der Oberfläche, die das eigene Thema überspannt. Das heißt, wenn man von dem eigenen Thema der Tiefenbohrung die Rückkopplung nicht mehr herstellt zum Zeitgeschehen, zum allgemeinen Kontext, zu dem, was vorher war, zu irgendwelchen Szenarien, zur Situation, dann ist halt die Frage, wo wird diese Tiefenbohrung als Forschung angekoppelt? Ja, in der Politikwissenschaft kann man sehr deutlich sehen, also wenn Sie Populismusforschung machen und das sind nur noch XY-Achsen und dann geht es auch nicht mehr um Marine Le Pen oder Orban oder die Peace und Herrn, wer auch immer, also um Personen, Frau Melone, und dann wird nicht mehr kontextuell geguckt, was ist in Italien passiert und was ist in Frankreich passiert und was ist in Ungarn passiert und ist das alles das Gleiche und sind die Personen das Gleiche und die sozioökonomischen Kontexte die gleiche, sondern es wird eben abstrahiert auf XY-Achsen, dann geht es nur noch um den Populismus und der Populismus ist in Europa, siehe da, Polen, Ungarn, Italien, Frankreich, der gleiche Populismus, dann hat die Forschung ein Problem. Und ich würde eher behaupten wollen, dass das ein strukturelles Problem ist, eben wie wir, also wie der universitäre Prozess normiert wurde, über Drittmittel, über Bologna, über Verflachung, dass genau die Rückkopplung zu einem breiteren Kontext praktisch nicht mehr möglich ist, weil eben die Forschungsanträge sehr eng geführt werden und deswegen der Blick, sagen wir mal, auf das gesamtgesellschaftliche Geschehen, die Einordnung des gesamtgesellschaftlichen Geschehens, allein die Tatsache, dass die Uni sprechen soll zur Gesellschaft und den Kontext erklären soll, dass das in dieser Engführung der Forschung oft gar nicht mehr möglich ist. Und insofern ist vielleicht weniger die Frage, ob man einzelnen Akademikern daraus einen Vorwurf macht. Natürlich braucht es eine gewisse Souveränität, sich dagegen wenden zu können. Ja, es braucht, das müssen wir auch sagen, natürlich eine gewisse Öffentlichkeit, um sich dagegen wenden zu können. Weil wenn man das im stillen Kämmerlein an der Universität, dann kriegt es ja auch keiner mit. Und im Zweifelsfall fährt man dann halt vor die Wand und hat, verstehen Sie, da ist nicht mehr so viel Spielraum. Und insofern würde ich tatsächlich eigentlich gerne, dass wir nochmal strukturell darüber nachdenken, was eigentlich heute Drittmittelfinanzierung ist, welche Forschungsanträge, wo, also die kommen ja auch von den Stiftungen, ja, von der Mercator Stiftung, von der Allianz Kultur Stiftung. Es gibt ja auch eine riesen Stiftungsphilanthropie. Und ich glaube, da liegt ein bisschen der Hund begraben, dass diese Engführung, dass die breite gesellschaftliche Diskussion, die Hervorhebung des Kontextes, offensichtlich nicht mehr so gut ermöglicht, sodass die Gesellschaft dann eigentlich von dieser Forschung nichts mehr mitbekommt und damit diese Wissenschaft zum Teil auch irrelevant ist. Wenn ich den Satz noch sagen darf, es gab an der ETHS, übrigens Zürich, ja, mal eine Metastudie schon vor Jahren, dass die Universitäten, wie es da hieß, losing the best brains, also die besten Köpfe verliert, weil die besten Köpfe einfach nicht in diesen normierten Strukturen arbeiten wollen. Hm. Nach dem Motto, da ist jetzt Horizon 2020 und Horizon 2020 ist die EU-Finanzierung und für das Jahr, was auch immer, 2023 wird jetzt als Topos ausgegeben, wir machen jetzt alle Populismus, weil Populismus ist jetzt das Thema und dann stürzt sich so eine ganze Forschungscommunity auf das Thema Populismus und dann wird dann eben da irgendwie rumgeforscht, aber wenn jemand sagt, Moment mal, ich möchte nicht Populismus machen, sondern Anarchie, ja, dann kriegt man halt kein Geld, dann kann man seine PhD-Studenten nicht bezahlen und so weiter und so weiter. Aber ich sag mal, wie Herr Dr. Ganser gesagt hat, ja, der zu Beginn gesagt hat, die kritischen, die klügsten Stimmen werden hier ausgegrenzt. Kluge Köpfe wollen diese Normierungsverfahren nicht mitmachen, ja, und deswegen gehen die so entweder sowieso nicht mehr an die Universitäten, was wiederum ein Problem der Universitäten ist, weil die Universitäten brauchen ja die besten Köpfe, ja. Und dann findet dieser Normierungsprozess an den Universitäten statt. Und das ist natürlich für eine Gesellschaft im Grunde höchst problematisch. Mhm.
Wie sehen Sie das, Herr Ganser? Stimmen Sie da den Aussagen von Frau Gero zu, dass wir da in erster Linie ein strukturelles Problem haben?
Ja, also es ist ja auch super spannend, jetzt zu hören, was da mit Orban gelaufen ist und dass es auch um Kredite geht, die man eben in Euro nicht abbezahlen kann, wenn man in einer schwachen Währung ist. Ich meine, da werden die Dinge, ich meine, Frau Dr. Gero hat natürlich auch die Fähigkeiten, die Dinge so zu erklären, dass man es versteht. Und ich glaube, das ist eben auch bei vielen völlig verloren gegangen, weil sie eben nur diese tiefen Bohrungen machen und den Kontext nicht liefern können. Und in einer Welt, die natürlich voll ist mit Informationen, die wo das Informationskarussell sehr, sehr schnell dreht, ja, ist eben dieses Kontextwissen sehr wichtig. Das historische Wissen ist sehr, sehr wichtig. Es erinnert mich an Präsident Kennedy, zu erklären, es ist nicht nur an den Universitäten manchmal so, dass der Kontext völlig verloren geht. Ich komme nochmal zur Kuba-Krise. Kennedy hat dann alle Gespräche im Weißen Haus aufzeichnen lassen und dann sagt er zu seinem Berater, ja, der Khrushchev, das war eben sozusagen der Anführer der Sowjetunion damals, der Khrushchev ist ja auch verrückt, dass er Atomraketen in Kuba stationieren lässt. Das wäre ja wie, wenn wir Atomraketen in der Türkei stationieren würden. Und dann sagt sein Berater, der hochrangige Berater, sagt, ja, Herr Präsident, das haben wir getan. Und das habe ich in den Originaldokumenten gelesen und das bedeutet einfach so viel, dass auch ein amerikanischer Präsident nicht immer weiß, wo die Atomraketen stehen. Ja? Und was ich damit meine ist, ja, ich unterstütze diese Analyse von Frau Dr. Gero, dass eigentlich das vernetzte Denken, das globale Denken, dass auch das die eben die feine Analyse wieder in den großen Kontext einbindet, dass das zum Teil verloren geht. Ich würde vielleicht ein Element noch beifügen. Man muss vielleicht auch ein bisschen rebellisch sein. Ja, man muss ein bisschen rebellisch sein. Ich würde das jetzt für Frau Dr. Gero mich so diagnostizieren, ob Sie diese Meinung teilen oder nicht, Frau Gero, müssen Sie sagen. Aber ich bin natürlich auch ein bisschen ein Rebell. Es passt mir nicht, wenn ich merke, hier wird mir verboten, über WTC7 zu sprechen. Ja, wenn ich eindeutig merke, das ist relevant und ich kenne mich aus, dann bin ich innerlich stark genug, um zu sagen, ich weiß, was ich weiß. Ich brauche hier niemanden, der mich an der Hand führt. Ich weiß, WTC7, so fällt ein Gebäude nicht in sich zusammen. Und die Bundeswehr ist 20 Jahre in Afghanistan. Wir haben 250.000 Tote. Dann muss mir niemand erklären, ob das jetzt relevant ist oder nicht. Das kann ich alleine. Das kann ich ganz alleine. Und dann, wenn ich sozusagen diese innere Souveränität habe und sage, ich erkenne in meinem Gebiet die Zusammenhänge, ich bin ja nicht Augenarzt, ich könnte nicht ein Auge operieren, das kann ich nicht, aber das weiß ich auch, das kann ich nicht, da mache ich das nicht. Aber in meinem Gebiet, internationale Zeitgeschichte, verdeckte Kriegsführung, Geostrategie, da kenne ich mich aus. Da kenne ich mich einfach aus und das weiß ich. Das ist wie ein guter Pianist, der sagt, du musst mir jetzt nicht erklären, wie ich dieses Lied spielen soll oder dieses Stück interpretieren soll. Ich kann das. Und ich glaube, diese Souveränität, die sehe ich auf jeden Fall bei Frau Gero, die sehe ich übrigens auch bei Michael Mayen, ein sehr kluger Kopf, der auch sehr unterdrückt wird, der im Bereich Kommunikationswissenschaften aktiv ist. Es gibt viele. Und wenn man selber merkt, ich bin in diesem Bereich souverän, und dann kommt jemand, irgendein Vorgesetzter an der Uni oder sonst irgendjemand und sagt, schweig oder du hast keine Ahnung, dann kommt dieses zweite Element, dieses Rebellische, das eben sagt, also ich bitte dich, du kannst hier nicht sagen, was ich zu tun habe. Ich glaube, das ist sicher noch ein Element, das ich bei mir sicher ganz klar sehe und ich würde es Ihnen jetzt einfach unterstellen, Frau Gero.
Ja, dann gebe ich die Frage gleich mal weiter. Würden Sie sich auch als einen Rebell bezeichnen, Frau Gero?
Danke, Herr von Witzleben. Ja, in der Tat, Herr Dr. Ganser, danke für den Rebell. Ich glaube, ich habe auch was Rebellisches. Ich erlaube mir jetzt das kleine Augenzwinkern, das rebellische Frauen, ja, der widerspenstigen Zähmung seit Shakespeare, das ist, was die Gesellschaft am wenigsten ertragen kann. Also Frauen, die Recht haben oder auch noch rote Haare haben und Recht haben, das geht ja eigentlich gar nicht, ja. Also das ist eigentlich auch ein anthropologisches Thema. Deswegen hat man ja die Hexenerzählung erfunden. Das war jetzt die kleine feministische Spitze. Aber ich würde gerne Folgendes sagen wollen, auf ein bisschen ernsterem Niveau, jenseits des Rebellentums. Man muss nicht Wissenschaftler sein, um für den Frieden zu sprechen. Ja, also ich verwehre mich auch gegen eine politische Führung oder gegen eine Attitüde des Politischen oder gegen einen Begriff des Politischen, der jetzt ständig damit herkommt, die Wissenschaft hat festgestellt, dass es so und so ist und deswegen müssen wir jetzt diese Politik machen. Wir müssen gar nichts. Politik ist es trotzdem. Politik ist der gesellschaftliche Diskurs und Politik muss nicht per Definition wissenschaftlich sein. Politik kann sich orientieren an wissenschaftlichen Studien. Studien sind immer divers, differenziert und so weiter. Es gibt kein apodiktisches, die Wissenschaft hat das gesagt und deswegen muss die Politik das jetzt so tun. Und bei solchen Themen wie Krieg, bei solchen Themen wie Freiheit, bei solchen Themen wie Frieden, ist es im Prinzip die Pflicht, öffentlich zu sprechen, und zwar die Pflicht des Bürgers. Und da geht es um Bürgersinn, da geht es tatsächlich um Prinzipien des emanzipierten bürgerlichen Daseins. Und auch dagegen würde ich mich verwehren, dass wir inzwischen im Prinzip einen Diskurs haben, der, das hat ja Dr. Ganser ja ausgeführt, ja, also in einem Bereich, wo man sich gut auskennt und dann kriegt man irgendwie so ein bisschen die Sprechverbote mitgeteilt. Das geht sowieso schon mal gar nicht, aber es geht darüber hinaus eigentlich auch um einen Begriff von Politik, der nicht mehr zulässt, dass man auch als Bürger sprechen darf und dass man das dann nicht wissenschaftlich begründen muss. Es gibt keine wissenschaftliche Begründung für den Frieden, ja, aber es gibt viele Gründe für den Frieden. Und auch ich würde tatsächlich dieses Rebellische für mich in Anspruch nehmen oder zu Europa eben genau wie Herr Dr. Ganser sagen, ich kenne mich einfach aus. Und zwar nicht nur, weil ich viele Bücher gelesen habe, sondern weil ich 20 Jahre lang mit Jacques Delors, mit Mitterrand in Frankreich und so weiter in verschiedenen Positionen tatsächlich auch Lebenserfahrung habe. Ich habe Dinge gesehen, ich habe sie von innen gesehen, ich habe viele Erzählungen von Jacques Delors, dem ehemaligen Kommissionspräsidenten, direkt aus dem Mund bekommen oder ich war bei solchen Unterredungen dabei. Und wenn man das erlebt hat und wenn man also abgleichen kann zwischen dem, was man erlebt hat und dem, was in der Zeitung gestanden hat. Mhm. Und wenn man diese Differenz mal überbrückt hat, ja, dann kann ich auch nur sagen, da macht mir keiner was vor. Und wahrscheinlich ziehe auch ich ein gewisses Rebellentum eben aus diesem Erfahrungswissen. Und das ist ja der andere wissenschaftliche Punkt, über den die Gesellschaft mal diskutieren müsste. Warum wir zum Beispiel Erfahrungswissen auch nicht mehr als relevant erachten. Warum wir nur noch das mathematische Wissen, die Simulation einer Gesellschaft in Zahlen, so und so viele Corona-Tote werden wir haben, wenn wir das nicht machen. Ja, das ist ja auch eine wissenschaftliche, sagen wir mal, fast Perversion, dass wir uns angewöhnt haben, dass Wissenschaft a priori was mit Zahlen zu tun hat, mit Zahlen dargestellt werden muss, simuliert werden kann, Klima und so weiter. Und dass wir sozusagen die andere Kategorie des emotionalen Wissens, des haptischen Wissens, die Herdplatte, ich habe die Herdplatte angefasst, ja, ist ja was anderes, als zu sagen, ich weiß, dass die Herdplatte heiß ist. Das heißt, die Verbindung eigentlich zwischen Erfahrungswissen oder Kontextwissen und analytischem Wissen, ich glaube, dass wir die auch verlieren. Und ich halte das auch für eine sehr gefährliche Tendenz. Und wir sollten im Grunde, wenn ich den Satz noch sagen darf, ja, also Thinking Fast, Thinking Slow ist ja dieses berühmte Buch, in dem das ja eigentlich aufgeschlüsselt wird, dass wir sozusagen ein intuitives Wissen haben, ja, also dass wir im Gehirn über den Körper schon ganz viele Sachen klar haben, noch bevor ich drüber nachgedacht habe, ja. Und das wissen wir also. Wir wissen neurologisch, dass wir erstmal, bevor wir das Gehirn überhaupt anstellen, eine intuitive Erfahrung machen und irgendwie die Dinge riechen, ja, weil wir irgendwie Menschen sind, anthropologische Vorfahren haben, wir können Gefahr riechen, ahnen, wir können auch einem Menschen vertrauen oder nicht vertrauen und erst dann überprüft unser Gehirn, ob die intuitive Erfahrung wahrscheinlich gut ist, ja. So, und das Interessante ist, dass wir dieses Spannungsverhältnis im Moment nicht mehr zulassen, weil zum Beispiel bei Corona war es völlig verboten, mit Intuition zu argumentieren und zu sagen, Moment mal, ich habe das Gefühl, dass die Zahlen nicht stimmen. Mhm. Ich sehe nicht so viele Leichenberge bei mir auf der Straße oder bei mir in der Familie ist noch keiner gestorben. Also die Intuition, die viele Leute hatten, ja, um zu sagen, ich möchte mal kritisch auf diese Fragen gucken und erst dann analytisch zu werden, die wurde uns ja verboten. Und insofern könnte man das Argument noch weiter spannen und man könnte sagen, dass wir auch mit dieser Digitalisierung und der Verwissenschaftlichung und der Vermathematisierung in einem Prozess sind, der genau das zum Ziel hat, uns nämlich das Denken und das Fühlen vor allen Dingen abzugewöhnen, damit wir nur noch auf abstrakten Argumenten kognitiv irgendwie funktionieren, die uns dann da sagen, das ist jetzt die Simulation und dann ist da die Gefahr und deswegen müssen wir in der Gesellschaft jetzt das und das machen. Und das würde ich auch gerne nur anregen wollen, dass die Wissenschaft mal darüber nachdenkt, das Spannungsverhältnis zwischen sozusagen Begreifen, ja, dem haptischen Begreifen und dem kognitiven Wissen wiederherzustellen.
Ja, und das geht natürlich auch einher mit den Entwicklungen der künstlichen Intelligenz, wenn wir sehen, dass wir heutzutage im Grunde genommen über OpenAI und über Sprachsteuerung gar nicht mehr uns wirklich miteinander verständigen, kommunizieren müssen. Dann ist auch das ein Gebiet, in dem uns das selbstständige Denken, die Autonomie und die Autarkie aberzogen werden soll. Aber vielleicht zum Abschluss unseres Gespräches, Herr Ganser und Frau Gero, möchte ich mit Ihnen noch auf ein Thema zu sprechen kommen, das Sie ein Stück weit verbindet, nämlich die aktuelle Lage in der Ukraine, die sich ja überschlägt jetzt seit letzten Wochenende. Sie haben es sicherlich auch mitbekommen. Es kam zu einem versuchten Putsch durch Prigozhin, durch Wagner. Er ist dann letztendlich, das brauche ich Ihnen nicht zu erzählen, hat er nicht geklappt, beziehungsweise Prigozhin hat sich dann auf einen Kompromiss eingelassen. Das Ganze geht aber mit einer generellen Eskalation der Lage in der Ukraine einher. Es sollen jetzt Kampfjets geliefert werden. Kürzlich wurde erst ein großer Staudamm gesprengt. Deswegen meine Frage zunächst an Sie, Herr Ganser. Glauben Sie, dass jetzt im Zuge dieser ganzen Verhältnisse, der ganzen Ereignisse, die dort geschehen sind in den letzten Wochen, die Lage sich wirklich zuspitzen könnte?
Also auf jeden Fall hat der Krieg im 2014 begonnen mit dem amerikanischen Putsch. Das müssen wir uns einfach mal klar sein. Dann haben wir den Bürgerkrieg mit 14.000 Toten und dann kam die nächste Eskalation mit der russischen Invasion, weil dann wurde aus einem Bürgerkrieg mit 14.000 Toten wurde ein internationaler Krieg. Das heißt, wir haben schon verschiedene Zuspitzungen, ja. Und der nächste Punkt, wenn man analytisch an das Thema herangeht, ist, dass man sich sagt, okay, jetzt ist also Russland und die Ukraine sind hier im Krieg. Hoffentlich, wenn man das als Krebs anschaut, ein Krieg ist immer auch wie ein Krebs, hoffentlich bilden sich keine Metastasen. Und dann haben wir aber am 26. September 2022 die Sprengung der Nord Stream Pipelines. Dann haben wir also Metastasen in die Ostsee hinaus, was eindeutig außerhalb des Kriegsgebietes ist. Und die nächste Eskalationsstufe ist dann, dass die Ukraine ins russische Territorium eingedrungen ist, weil da haben ja die Amerikaner immer gesagt, wir liefern euch Waffen, aber wir wollen nicht, dass ihr Moskau bombardiert. Das war so diese Diskussion. Aber dann sehen wir Truppen, ukrainische Truppen, die nach Belgorod gehen. Belgorod ist eine Stadt in Russland, die ist sozusagen nahe an der Grenze. Und dann gehen also die Ukrainer nach Russland rein und sagen, ja, da gehen wir doch ins Hinterland und kämpfen dort schon gegen sozusagen die Russen, bevor sie in die Ukraine reinkommen. Und das ist ja auch bekannt aus dem Vietnamkrieg. Da hat Präsident Nixon gesagt, ja, dann bombardieren wir doch noch Laos und Kambodscha, weil das liegt ja gleich neben Vietnam und der Ho Chi Minh Trail wird ja sozusagen genutzt von den Nordvietnamesen, um nach Südvietnam zu kommen. Das heißt, das Phänomen der Metastasen, dass ein Krieg immer auch ausgreift und in andere Gebiete reingeht, das ist aus der historischen Forschung sehr gut bekannt. Und jetzt gehen wir eben Schritt für Schritt weiter in dieser Eskalation, weil jetzt haben wir ja gesehen, dass dann natürlich sofort die Frage kommt, was passiert, wenn ein Staudamm explodiert, ja? Der Staudamm im Übrigen hat die südlich gelegenen Gebiete geflutet und das waren alles Gebiete, die von den Russen mit Stellungen sozusagen gesichert waren. Also da waren Gräben ausgehoben, Landminen gelegt, weil die Russen ja erwarten, dass die Ukrainer sozusagen die Krim zurückerobern wollen. Und der Staudamm hat die russischen Stellungen geflutet. Und das war natürlich vorher bekannt. Das Wasser geht ja nie den Berg rauf, sondern es geht immer auf die tiefen Gebiete. Und Scott Ritter, der amerikanische Analytiker, hat gesagt, er glaubt, es waren die Ukrainer, die den Staudamm zerstört haben. Was wir wissen, ich weiß nicht, wer es war, aber was wir wissen, ist, dass der ukrainische Geheimdienst jetzt bestätigt, dass der Anschlag auf die Krimbrücke, das war eine Tat vom ukrainischen Geheimdienst. Und jetzt sind wir in dieser Situation, dass wir Anschläge auf kritische Infrastruktur haben. Staudämme, Gaspipelines, Pipelines, Brücken. Und da kann ich einfach strategisch sagen, die kann man nicht sichern. Man kann nicht jeden Staudamm in der Schweiz oder jede Brücke in Österreich oder in Deutschland sichern, ist unmöglich. Und jetzt sind amerikanische Senatoren, wenn ich das kurz erzählen darf, jetzt im Juni, Ende Juni, vor die Medien gegangen und haben gesagt, wenn das Atomkraftwerk Saporischschja, ja, wenn das zerstört wird, durch was auch immer, und eine radioaktive Wolke, ja, sich aus der Ukraine heraus zum Beispiel nach Polen bewegt, dann müsse man das als NATO-Bündnisfall werten. Jetzt, das ist ein absoluter Wahnsinn. Ich bin total dagegen, weil das bedeutet ja, wenn es jetzt einen Anschlag gäbe auf dieses Atomkraftwerk, das Atomkraftwerk ist in der Ukraine, im Süden, Saporischschja, und wenn jetzt es dort ein Anschlag passiert, dann tritt natürlich Radioaktivität aus, was sehr schlimm wäre. Das wäre eine weitere Eskalationsstufe, viel schlimmer als dieser Putsch der Wagner-Gruppe. Und dann atomar verseuchte Luft könnte dann aus der Ukraine nach Polen, nach Deutschland, nach Rumänien, Estland, Lettland, Litauen, wo der Wind halt hinweht. Ja? Und jetzt sagen Amerikaner, das sind aber meiner Meinung nach Falken, also Kriegstreiber, das würde den NATO-Bündnisfall auslösen. Dann sage ich, nein, so war der NATO-Bündnisfall nie gedacht. Wir haben nie gesagt, wenn eine Wolke über die Grenze kommt, auch wenn die atomar ist, dann ist das ein Bündnisfall. Ja. Und wir haben immer gesagt, wenn ein Panzer über die Grenze kommt. Also wir sind jetzt Ende Juni 2023 und ich beobachte solche Diskussionen wirklich mit Besorgnis. Und darum unterstütze ich auch sehr diese Position von Frau Dr. Gerot, die ich für klug und für mutig halte, nämlich Friedensgespräche, Deeskalation. Deutschland sollte nicht einfach, auch ja, natürlich unter Druck der USA, Panzern liefern, ukrainische Soldaten in Deutschland ausbieten, sondern man sollte wirklich die Vorgeschichte betrachten, Gesprächsformen, wie man in Südafrika gemacht haben, Truth and Reconciliation. Also es braucht eigentlich die Wahrheit und die Versöhnung.
Mhm. Frau Gerow, wie sehen Sie die aktuelle Situation in der Ukraine?
Naja, ohne jetzt nochmal die X-Analyse dieses, was auch immer, Putschversuches Wagner am Samstag, Sonntag zu analysieren. Was ja, und da bin ich bei Herrn Dr. Ganser festgestellt werden kann, ist, dass jetzt seit, ich weiß nicht wie vielen Monaten, im Grunde immer wieder im Diskurs schon so in der Latenz ist, was wäre jetzt der NATO-Bündnisfall? Also wir wissen ja, dass die baltischen Staaten oder Polen, dass es dort Kräfte gibt, Akteure, Interessenten, die offensichtlich genau das sozusagen triggern wollen. Ja, also wir hatten ja auch schon mal diese Rakete, die auf polnisches Grenzgebiet geflogen ist. Damals konnte man das noch eindämmen, aber da wurde auch schon genau das sozusagen ins Feld geführt. Jetzt ist aber doch der Bündnisfall gegeben. Wir wissen auch schon, dass ob es jetzt die französische Fremdenarmee ist oder dass Elitetruppen westlicher Länder schon längst in der Ukraine kämpfen. Das heißt, es scheint Akteure zu geben, um es mal so höflich zu formulieren, die eigentlich nach einer Gelegenheit suchen, diesen Bündnisfall, also die NATO-Truppen in diesen Konflikt einzubeziehen und ihn herauszuheben aus einem russisch-ukrainischen Krieg. Ja? Und das halte ich für absolut verstörend, wirklich verstörend. Also ich bin Europaforscherin, wir haben hier ein Narrativ gehabt, Europa ist nie wieder Krieg. Dieser Krieg findet auf europäischem Territorium statt. Europa hat genau kein Interesse an diesem Krieg. Unsere Idee war eine eurasische Friedensordnung, eine internationale Sicherheitsarchitektur mit Russland. Wir haben dafür Jahrzehnte gearbeitet, Egon Bahr, Herbert Wehner, Kreisky, Olaf Palme. Wir haben die Charta von Paris. Wir hatten einen großen Aufbruch in den 1990er Jahren nach dem Fall der Mauer, dass wir sagen, jetzt machen wir eine Friedensordnung mit Russland. Und das alles wird jetzt zerstört, wie kaskadenhaft, ja, dass wir jetzt im Grunde eine neue kalte Grenze in diesem Kontinent aufziehen, von Schweden runter in die Türkei. Und das kann dem europäischen Kontinent nicht gut tun. Das heißt, ich bin der Überzeugung, dass wir tatsächlich Friedensverhandlungen, Waffenstillstand, also dass es das europäische Interesse ist, das nach vorne zu tun. Denn wenn es jetzt eskaliert, dann ist ja sowieso schon mal die Kontradiktion in adjecto, dass viele Leute sagen, die Eskalation kann kontrolliert werden. Der Begriff der Eskalation heißt aber, dass nichts mehr kontrolliert werden kann. Das heißt, Eskalation heißt, dass einem die Situation entgleitet. Das heißt, niemand weiß, was dann passiert, wenn wir jetzt hier und über diese Nuklear wurde ja auch schon gesprochen. Im September 2022, als ich das Buch geschrieben habe mit Hauke Ritz, Endspiel Europa, hatte die damalige Außenministerin von Großbritannien gesagt, I'm ready to push the atomic button. Ja. Und das ist ja auch, wenn wir dann nochmal gucken auf unser Denken. Wir hatten in Europa in den 80er Jahren eine Erzählung, dass Atomwaffen, dass wir die zwar brauchen, so hieß es damals, zur Abschreckung, aber doch bitte, bitte nie benutzen. Jetzt haben wir einen Diskurs, in dem ernsthaft von politischer Seite, wie etwa von dieser damaligen britischen Außenministerin, tatsächlich die Nutzung der atomaren Waffen ins Feld geführt wird. Auch von Herrn Zelensky, die Nutzung taktischer Atombomben und so weiter. Das heißt, ich glaube, wir sind wirklich bei James Dean, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also, dass wir, dass es Leute gibt, die zündeln. So, und jetzt kommen wir zu diesem Wagner-Putsch, was da passiert ist. Ich weiß es auch nicht genau. Es gab ja wahnsinnig widersprüchliche Informationen. Interessant ist, dass es innerhalb von 24 Stunden irgendwie vom Gleis kommen konnte. Also irgendwie dieser Konflikt jetzt vermeintlich erstmal vorbei ist. Was ich interessant fand, um mal ganz präzise zu sein, ist, dass heute Morgen, wir sprechen heute am 28. Juni, im Deutschlandfunk Joachim Krause, ein Sicherheitsexperte der Universität Kiel, also der darf noch an der Uni sein, sage ich mal, im Interview war. Wenn ich Herrn Krause richtig verstanden habe, dann hat er sehr darauf abgezielt, dass im Grunde dieser Putschversuch im Grunde in der Latenz einen Bürgerkrieg bedeuten würde, Putin geschwächt hat, dass Putin halt noch nicht mal Militär auf die Straßen bekommen habe, um Wagner bei seinem Zulauf auf Moskau zu stoppen, hat die sehr fragilisierte Situation in Moskau beschrieben, auch wie jetzt mit Demonstranten gegen den Krieg umgegangen werde. Aber das, was als Begriff sozusagen immer in der Latenz war, war eigentlich die innere Zersetzung Russlands und dieses Stichwort Regime Change. Das haben wir ja auch schon gehört, das hat ja Herr Biden selber auch schon in den Mund genommen. Das heißt, was mir wirklich große Sorge macht, ist, dass es überhaupt keine Klarheit mehr gibt über Kriegsziele. Also, dass es jenseits von Sprengungen von Pipelines und Sprengungen von Kraftwerken und strategischen Gefechten offensichtliche Akteure gibt, die tatsächlich, so scheint es, wenn man Leuten wie Herrn Krause zuhört, auf eine innere Zersetzung der Russlands hinarbeiten. Und das scheint mir doch eine, wie will ich es nennen, eine völlig vermessene Politikführung zu sein, dass wir gar nicht klar kriegen, was jetzt sozusagen die nächste Eskalationsstufe aus diesem Krieg ist und wer überhaupt noch beherzt für den Frieden spricht, um zu sagen, können wir uns als Europäer noch mal daran erinnern, was wir hier wollten, nämlich eine Friedensordnung mit Russland und nicht gegen Russland, dass wir uns nicht von amerikanischen Interessen instrumentalisieren lassen, denn dass dieser Krieg vielleicht noch den USA nützt, das könnte man auch noch bezweifeln, nützt, das scheint mir doch eine Bedingung. Insofern würde ich mir wirklich wünschen, dass Europa laut und deutlich und vernehmbar spricht, dass wir jetzt Frieden wollen und dass eine Zersetzung Russlands oder ein Eingriff von NATO-Truppen in diesen Krieg das Letzte ist, was Europa auf diesem Kontinent braucht. Und ich bin wirklich erstaunt, wie wenig Leute das formulieren und wie sehr sozusagen die andere Interpretation, dass das alles in unserem Interesse ist und wir da unsere Werte verteidigen und so weiter, wie sehr dieser Diskurs durchgehen kann. Mir hat letztens ein guter Freund, ich nenne keinen Namen, gesagt, alles war, also ich bin auch nicht hier und verteidige den Angriffskrieg, ja, überhaupt nicht. Ich bin auch keine Putin, wie auch immer, also wie hieß es eben, dass ich auf den Leim der Putin-Propaganda gehe, das ist ja Unfug, ja. Aber Putin verstehen, das ist ja Clausewitz, dass man den Feind verstehen muss in seinem Tun. Und wer ein bisschen die Lage und den Kontext analysiert, könnte ja auch mal darüber nachdenken, wer kommt denn nach Putin? Mit welchem Russland hätte Europa es denn dann zu tun? Was sind denn dann die Chancen für einen Frieden? Und dass diese ganzen Fragen, wir sind wieder beim Kontext, dass diese ganzen Fragen nicht gestellt werden in Europa, laut und vernehmlich, außer von solchen Leuten wie Oskar Lafontaine oder Krone Schmalz oder letztens übrigens auch Günther Verheugen, der auch ein paar sehr kluge Interviews gemacht hat, auf die ich nur verweisen kann, auch beim Westend Verlag auf der Webseite. Diese Stimmen müssten nach oben gehoben werden, damit wir als Europäer in diesem Konflikt wieder wissen, was wir tun.
Mhm. Herr Ganser.
Darf ich da etwas anführen? Es ist so ein wichtiger Punkt. Also, es ist eben so, dieser NATO-Bündnisfall, ja. Frau Dr. Gero hat gesagt, es gibt scheinbar Gruppen, die diesen Knopf drücken wollen. Ich möchte das einfach mal kurz erklären. Das sind absolute Minderheiten. Ja, das sind ganz kleine Gruppen, aber die sind sehr radikalisiert und die sind gefährlich. Und ich möchte das so erklären, weil ja viele das gar nicht genau historisch einordnen können. Die NATO wurde 1949 gegründet und sie hat heute 31 Mitgliedstaaten. Sie ist das größte Militärbündnis der Welt. Wir haben insgesamt 193 Staaten auf der Welt. Also kann man auch sagen, 162 sind nicht in der NATO. Aber diese 31 Staaten haben ein Bündnissystem gebaut, das so lautet, ein Angriff auf einen Staat wird so gewertet, als wenn es ein Angriff auf alle Staaten ist. Das heißt, wenn Polen den Bündnisfall auslöst, zum Beispiel, ja.
Oder Estland.
Oder Estland. Dann ist nicht nur Polen im Krieg, sondern dann ist Deutschland im Krieg, dann ist Dänemark im Krieg, dann sind die USA im Krieg, dann ist Norwegen im Krieg, dann ist Kanada im Krieg, dann ist Portugal im Krieg, dann ist Frankreich im Krieg, dann ist Italien im Krieg, dann ist die Türkei im Krieg, das ist Rumänien im Krieg, dann ist Bulgarien im Krieg, dann ist Ungarn im Krieg, dann ist Tschechien im Krieg, dann ist Slowenien im Krieg, dann ist Kroatien im Krieg, dann ist Albanien im Krieg, also es fällt einem schon schwer, alle Länder aufzuzählen, so aus dem Kopf heraus. Die Holländer und die Belgier und Luxemburg habe ich wohl noch vergessen. Aber ich sage einfach, wir sprechen hier über einen Stolperdraht. Wenn man den anreißt, dann sind 31 Nationen im Krieg. Und jetzt habe ich natürlich Leute getroffen, die mir sagen, ja, aber Herr Ganser, das wird ja wohl nicht passieren. Und wenn es passiert, würde man das genau untersuchen, ob es denn sozusagen gerechtfertigt ist. Auch da muss ich leider enttäuschen. Die NATO hat einmal in ihrer ganzen Geschichte, 49 gegründet, jetzt sind wir 2023, einmal hat sie den Bündnisfall ausgerufen. Und das war 2001 nach den Terroranschlägen vom 11. September. Und so wie es damals gelaufen ist, Herr Witzleben, da muss ich jetzt wirklich insistieren, weil ich habe so viel dazu geforscht. Es wurde überhaupt nichts geklärt. Man hat einfach gesagt, die amerikanische Regierung hat die Terroranschläge untersucht, ist zum Schluss gekommen, dass das von Al-Qaida zu verantworten ist, ein Terrornetzwerk aus Afghanistan. Darum ist es ein Angriff von außen und darum sagen wir, jetzt ist der Bündnisfall da. Und dann haben sie gesagt, dieser Bündnisfall bedeutet ja, dass die Amerikaner das Recht haben, die NATO zu aktivieren. Und dann waren eben die Franzosen und dann waren auch die Deutschen in Afghanistan im Krieg und natürlich die Briten und die Amerikaner. Und wir haben 9/11 nie aufgeklärt, bis heute nicht. Ich sage immer, Leute, das sind Hausaufgaben, die wir jetzt 22 Jahre nicht gemacht haben. Wir verstehen bis heute nicht, dass dieser Bündnisfall falsch ausgelöst wurde. Und jetzt sprechen wir, um das nochmal ganz in den Kontext zu setzen, darum fand ich es so wichtig, was Frau Dr. Gerou erklärt hat. Jetzt sprechen wir darüber, dass dieser Bündnisfall vielleicht, ich hoffe nicht, aber vielleicht wieder ausgelöst wird durch etwas Undurchsichtiges, dass die Amerikaner dann sagen, so, jetzt ist Bündnisfall, aber wisst ihr was? Dann ist nicht Afghanistan, sondern dann ist Europa.
Dann ist es Europa. Wenn es ein Stellvertreterkrieg ist, wie ja alle Leute sagen, dann betone ich nochmal, was Herr Dr. Ganser gesagt hat. Dann ist es diesmal nicht in Afghanistan, es ist auch nicht im Nahen Osten, sondern es ist diesmal auf europäischem Territorium. Und wir sollten das sehr ernst nehmen. Und deswegen nochmal, wir müssen Gelegenheit finden, über den Frieden zu reden. Ja, und zwar als Europäer über den Frieden zu reden. Was anderes kann ich nicht sehen. Wir müssen da raus. Und es darf natürlich keine, ich sag mal, Strategie der Europäer geben, dass wir auf diesem Kontinent mit unserer Geschichte mit Russland, dass wir auf eine Zersetzung von Russland hinarbeiten, wie das die Amerikaner ja offensichtlich nachweisbar. Wir haben ja da einiges zu geschrieben in unserem Buch Endspiel Europa, wie es eine amerikanische Strategie ist. Das kann nicht die europäische Strategie sein. Deswegen sind hier amerikanische und europäische Interessen nicht kongruent. Und mein Plädoyer ist, und das ist eigentlich auch meine Arbeit, so verstehe ich meine Arbeit, dass wir auf eine Emanzipation Europas hinwirken müssen, ja, dass wir in dieser Frage einfach eigenständiger werden.
Also in der Summe habe ich einfach den Eindruck, dass vor allem jene Akademiker hier in Europa aus den Positionen entfernt werden, die sich kritisch gegenüber dem amerikanischen Imperialismus äußern und die eben auch sagen, wir hier in Europa haben andere Interessen. Wir haben zum Beispiel keine Interessen an einem Flächenbrand in Europa. Für die USA kann das interessant sein, für uns aber nicht. Und da sehe ich schon Parallelen zwischen der Situation von Frau Dr. Gerou und mir. Wir haben uns beide sozusagen für ein friedliches Europa ausgesprochen und haben die die Kriegstreiberei der USA zurückgewiesen und wir wurden beide sozusagen dann aus dem akademischen Diskurs verbannt. Und das ist etwas, über das man nachdenken sollte, denke ich.
Und wir sind auch da nicht die Einzigen. Patrick Barb genauso, Universität Kiel, Krone Schmalz, die zwar nicht an der Universität ist, aber deren Bücher auch sozusagen nicht mehr nachgedruckt wurden. Das heißt, ich glaube tatsächlich, was natürlich auch zeigen würde, wie stark eigentlich der amerikanische Zugriff ist auf, ich sag mal, die Funktionseliten in diesem Lande. Ja, also wer an den Universitäten ist, wer in den Medien in Chefredaktionen sitzt. Ja, und wir könnten auch Michael Lüders noch ins Feld führen, aber da gibt es tabuisierte Grenzen, die natürlich unsichtbar sind. Aber in der Tat ist die Kritik am amerikanischen Imperialismus oder an der NATO so eine unsichtbare Grenze, die man besser nicht überschreitet.
Frau Giron, mit diesem starken Statement würde ich sagen, sind wir an einem Punkt angekommen, wo ich das Gespräch gerne beenden würde. Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, dass Sie sich hier heute die Zeit genommen haben. Ich fand, es war wirklich ein sehr spannendes Gespräch, ein sehr erkenntnisreiches Gespräch. Und ich wünsche Ihnen, Frau Giron, Herr Ganser, für die Zukunft nur das Beste.
Vielen Dank.
Dankeschön. Ja, danke für die Gelegenheit. Es hat mir auch sehr gut gefallen und ich We covered a lot of ground, wie man sagt, ja, von der Wissenschaft zur Ukraine zum Rebellentum. Ich bin sehr dankbar, Herr von Witzleben.
Ja, ich möchte auch ganz herzlich danken.
Ja, es waren sehr viele spannende Themen hier heute mit dabei. Und ich hoffe auch, dass es euch, liebe Community, gut gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, lasst mir gerne ein Abo da, kommentiert dieses Gespräch und teilt es mit all euren Freunden da draußen. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Gespräch hier auf meinem Kanal.